Ja, ich fühle mich sehr wohl in eurer Mitte. Mit einem ganz kleinen Wermutstropfen. Ich wäre gern wieder 18, aber ich bin schon 81. Aber die ganze Zeit dazwischen, die war auch gut. Und so möchte ich heute Morgen eine mehr Lehrpredigt halten, die aber einen zentralen Punkt betrifft und auch Fortsetzung ist von dem Seminar gestern. Wenn einige sagen, boah, da hätte ich dabei sein sollen, hättest du, aber du kannst es ja nachhören. Aus dem frühesten Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, und damit eine der frühesten Schriften des Neuen Testamentes, das gab es ja noch nicht zu seiner Zeit, das ist ja erst in der Folge entstanden, lese ich einen Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 1 bis 3. Was aber Zeiten und Zeitpunkte betrifft, liebe Brüder und Schwestern, ich ergänze das, so habt ihr nicht nötig, dass ich euch extra schreibe, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede, Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Gemeinde in Thessalonich hatte der Apostel Paulus in einer dreiwöchigen Kampagne gegründet. Dann musste er fliehen, weil die Feinde ihm auf den Pelz rückten. Aber in diesen drei Wochen entstand eine junge Gemeinde, die ganz klare Kennzeichen hatte. Im ersten Kapitel seines Briefes schreibt der Apostel Paulus, den er 9 Monate nach der Gründung der Gemeinde geschrieben hat, manche meinen sogar früher 3 Monate, aber ich bin immer für eine gesicherte Zahl. Und da schreibt er an diese Gemeinde, ihr seid in der ganzen Gegend, wo ihr zu Hause seid, ins Gerede gekommen. Nicht, weil der Kassierer mit der Kasse durchgebrannt ist, nicht, weil einer der Leitenden irgendwo ein Verhältnis hatte, nicht, weil sonst was war, sondern, Paulus sagt, alle Leute erzählen von euch, erstens, wie ihr euch bekehrt habt, von den Abgöttern zum lebendigen Gott, dann, wie ihr dient dem lebendigen Gott und drittens, wie ihr wartet auf den zukünftigen Herrn. Das sind die 3 Merkmale einer lebendigen Gemeinde. Klar bekehrt, hingebungsvoll dienen, brennend warten. Kann sich jeder merken, ja? Toll. 3 Monate oder 9 Monate später schreibt Paulus den Brief. Er hatte Timotheus geschickt und gesagt, guck nach, was die Leute machen. Timotheus kam zurück und erzählte. Und dann sagt er, alles okay, die gehen ihren Weg, aber mit der Zukunft haben sie einige Schwierigkeiten. Und die beantwortet Paulus dann. Waren einige gestorben und die Frage war, was ist denn mit den Toten? Andere sagten, Paulus hat gesagt, Jesus kommt wieder und wir sind alle dabei. Ja, und die waren ja nun nicht mehr dabei, die waren gestorben. Erklärt dieses. Und im Anschluss an diese Passage sagt er, Zeiten und Zeitpunkte habt ihr nicht mehr nötig, dass ich euch darüber Aufklärung gebe, denn ihr wisst das. Was können wir daraus folgern? Dass Paulus in diesen 3 Wochen eine grundsolide Basis gebaut hat. Die wussten alle, was Bekehrung ist. Die wussten alle, was Dienst ist. Und die wussten alle, was Warten ist. Aber Wissen reicht ja nicht. Man muss ja darin leben. Das ist Kennzeichen wahren Christentums. Und sie lebten in einer klaren Umkehr und Abkehr. Sie lebten in einem hingebungsvollen Dienst. Ich habe mich gefreut, was ich hier an Mitarbeitern habe rumwuchseln sehen und dachte, ja, das ist ein gutes Kennzeichen. Und sie haben brennend gewartet. Aber das waren damals unruhige Zeiten im Römischen Reich. Es gab Aufstände, Kriege an den Grenzen, es gab hin und her Schwierigkeiten. Und einige Christen sagten, ja, was ist denn nun? Und da sagt Paulus, Leute, ihr habt doch gehört, dass ich darüber gelehrt und gesprochen habe. In diesen 3 Wochen hat Paulus die Gemeinde belehrt über die Zukunft und dabei hat er ein Stichwort gebraucht. Der Tag des Herrn. Da hat er nicht vom Sonntag gesprochen, den gab es noch nicht. Da hat er auch nicht von einem hohen anderen Feiertag gesprochen. Die Christen haben weder Weihnachten, Ostern noch sonst was gefeiert. Er hat auch von keinem großen jüdischen Festtag gesprochen. Also neben Passa, Yom Kippur, Laubhüttenfest und was alles so war. Nein, er sprach vom Tag des Herrn. Dieser Tag des Herrn ist kein besonderer einzelner Tag, sondern stammt aus der Sprache der Propheten des Alten Testamentes. Ich habe mir mal bei meinem Bibellesen durch die Jahre die Arbeit gemacht, überall anzustreichen, wo Tag des Herrn, dieser Tag, jener Tag und so weiter steht. Und wenn ich diese Bibel, ich habe schon ein paar zerlesen, wenn ich die mit der Hand zur Hand nehme und dann blätter, da stoße ich überall bei Jesaja, bei Jeremia, bei Hesekiel, bei Daniel ganz dicke und dann bei Joel überhaupt ganz und dann bis Zacharia hin. Da steht das in den letzten Kapiteln alleine 15 Mal und selbst im letzten alttestamentlichen Propheten Malachi, da steht es, der Tag des Herrn. Was meint das? Paulus wendet diesen Tag auf die Erwartungshaltung der Christen an. Nun, wie gesagt, das Neue Testament gab es noch nicht. Die Bibel der ersten Christen war das Alte Testament. Und daraus hat Paulus gelehrt den Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, wenn ich das jetzt einmal zusammenfassen darf, ehe ich zu weiter Einzelheiten gehe, ist im göttlichen Plan für die Zukunft etwas, was zum Brennpunkt hin des Finales weist und die Kennzeichen der Zukunft am Ende charakterisiert. Sowohl für die gesamte Weltgeschichte, die Geschichte der Völker mit allen Machtansprüchen, und mittendrin Israel als das von Gott erwählte Volk, Träger der Heilsgeschichte. Gerade im Zusammenhang mit Israel sprechen die Propheten von diesem Tag des Herrn. Und wenn wir uns in die Schriften vertiefen, dann sehen wir, das ist nicht ein Tag, das ist nicht eine bestimmte Woche, das ist nicht ein Monat, sondern das ist ein Zeitraum. Die Offenbarung bettet das ein. In die letzten 7 Jahre. Aber das sind keine Zwischendaten, die wir eintragen können und dann schauen, dass wir den Termin nicht versäumen. Wenn Paulus also den Tag des Herrn gelehrt hat, dann geht es um 3 Dinge. Und diese 3 Dinge haben Bedeutung für alle Menschen, für Israel und für die Gemeinde. Tag des Herrn, das nennen die Propheten, ein dunkler Tag, ein Tag voller Schrecken. Die Sterne ziehen sich zusammen, Himmel und Erde werden erschüttert. Tag des Herrn ist ein Ausdruck für Gerichtshandeln Gottes. Hier müssen wir ein wenig innehalten. Es wird so belanglos vom lieben Gott gesprochen. Aber den gibt es überhaupt nicht. Den lieben Gott gibt es in Grimms Märchen und in anderen Sammlungen. Aber den gibt es weder in der Realität noch in der Bezeugung im Wort Gottes. Es gibt einen Gott der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, und erst auf dieser Basis ist die Offenbarung von Gnade und Liebe möglich. Die Heiligkeit Gottes hebt ihn ab von allen anderen, die Ansprüche auf Gott und Gottsein erheben. Götzen ist der hebräische Ausdruck für nichts. Gott ist ein Gott absoluter Gerechtigkeit. Da gibt es keine Kompromisse. Da wird nicht demokratisch abgestimmt, ob dies oder jenes jetzt richtig ist. Was gestern falsch war, heute wird abgestimmt, morgen ist es richtig. Da werden neue Gesetze gemacht, was vorher schuld und strafbar war. Das gilt auf einmal als Persönlichkeitsmerkmal. Nein, Gottes Gerechtigkeit ist absolut. Und darum wirkt sich das aus in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte Israels und wirkt sich auch aus gegenüber der Gemeinde. Und Tag des Herrn ist ein Sammelbegriff für das Gerichtshandeln Gottes. Ja, der liebe Gott hat doch lieb zu sein. Nein, nein, absolut nicht. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Wie kann Gott das zulassen? So ist ein Mann zugestürzt auf einer Freiversammlung auf mich. Da müsste doch Gott, ja, ich sag jawohl, wenn Blitz vom Himmel mitten auf dem Kopf, wo soll er anfangen, bei Ihnen oder bei mir? Und dann war der plötzlich weg und ich stand allein da. Ja, mit dem lieben Gott, das ist nichts. Es ist ein Gott der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und erst vor dem Hintergrund ist Gnade und Barmherzigkeit möglich. Und die Gerichte Gottes werden durchgängig klar bezeugt. Okay, technische Nachhilfen braucht man. Diese Gerichte werden klar bezeugt und im Tag des Herrn, das ist der Sammelbegriff für das Gerichtshandeln Gottes. Und es gestaltet sich vielfältig vom Sündenfall ab, dann auffälligerweise in den 10 Plagen Ägypten gegenüber, dann in all den Gerichten Israel gegenüber, auch in seiner Geschichte und auch innerhalb der Menschheitsgeschichte. Da sagen viele, ja, wie kann Gott das zulassen? Ja, Gott respektiert den Menschen in seiner Freiheit zum Ja und Nein. Gott respektiert Entscheidungen, aber das hat Folgen. Und die zeigen sich in den Gerichten. Und diese Gerichte sind nicht permanent am Wirken, sondern sind wie Schübe, die sich verstärken hin zum Finale der letzten Zeit, die sich auswirken, und wir haben das im Text gesehen, wie die Wehen in einer Schwangerschaft, Ehe in dem letzten Geburtsvorgang der Presswehe, das Kind zur Welt kommt. Tag des Herrn, das ist Offenbarung der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes in seinen Gerichten. Nun mag mancher sagen, das passt doch hier gar nicht in die Zeit. Das ist doch political incorrect oder theological incorrect. Nein. Es ist ein ganz großer Mangel an Gotteserkenntnis, Gottesfurcht da. Aber die Beliebigkeit wird enden in den Dingen, die auf uns zukommen. Und darüber hat Jesus gesprochen, darüber haben die Apostel gelehrt und die Gemeinden ausgerichtet. Und die Propheten sprechen von einer Gerichtszeit. Wenn wir jetzt Zeit hätten, ich habe genügend Seminare darüber gehalten, dann könnten wir über die Siegelgerichte der Offenbarung sprechen, über die Posaunengerichte der Offenbarung sprechen, über die Zornschalen der Gerichte. Da ist ein dreifacher Durchlauf durch diese Zeit, wo die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes sich zeigt und offenbar wird. Dann zeigt sich Heiligkeit und Gerechtigkeit im Gericht, nicht nur den Völkern gegenüber, sondern auch Israel gegenüber, das werden wir gleich an einem Textbeispiel dann sehen. Wenn das alles wäre jetzt mit dem Tag des Herrn, wäre ja auch für unsere Gemeinde Eine Bedeutung hat uns nämlich zur Ernsthaftigkeit der Nachfolge auf diesen Tag hin anspornt. Wenn das jetzt alles wäre, dann wäre das zu wenig. Im Tag des Herrn liegt jetzt noch ein zweites Moment. Und das ist das Moment der Buße. Auch wieder so ein Wort, das gar nicht in den Sprachschatz unserer Zeit passt. Die Schweizer, wenn jemand einen Strafzettel kriegt, dann wird er gebüßt. Das hat mir immer so ein Lächeln abgefordert, wenn sie vom Büßen die Rede gesprochen haben. Aber ähnliche Missverständnisse haben wir auch in unserem Sprachverständnis. Ja, das wirst du noch büßen und so weiter. Aber damit hat das nichts zu tun. Buße selber ist kein Strafmoment, sondern Buße ist tiefe, klare Reaktion auf das Bewusstsein, dass Gott heilig und gerecht ist. Buße heißt Neudenken, umkehren, sich Gott zuwenden. Heute wird ja Christ sein Leid wieder großgeschrieben. Komm nur, fühl dich wohl und wenn du dann noch was überweist, dann ist alles okay. Nein, nein. Hier geht es darum, um eine klare Umkehr, um Buße, um Erfahrung. Als ich als junger Jugendleiter mit 18 Jahren mit meiner Jugendgruppe nach Norwegen fuhr und dort so einen ganz kernigen alten Fischer kennenlernte, der zugleich Laienprediger war, und wir erlebten, wie im Zelt Menschen dort zu Christus kamen, das werde ich nie vergessen. Da kamen junge Leute nach vorne, knieten dort, beteten und weinten. Und ich sagte zu ihm, ja, warum geht denn niemand hin, um denen zu helfen und den Weg zu zeigen? Nein, sagte er, einen Bußvorgang soll man auch nicht durch positive Ansätze unterbrechen. Lass sie mal. Und wir standen da und schauten. 20 Minuten, halbe Stunde. Und dann standen die Einzelnen auf. Nächsten Morgen. Da kommt er mit dem großen Papierkorb zu mir. Sagt er, guck mal. Ich dachte, naja, das ist ja eine seltsame Begrüßung. Und dann zeigt er mir, was da alles drin war. Zigaretten und Utensilien für Rauschmittelabhängigkeit, andere Dinge, pornografischen Inhalts. All die Dinge, die irgendwie damit zusammenhingen, um deutlich zu machen, die Dinge erkenne ich als vor Gott nicht korrekt, ich lege sie hin. Und da habe ich gemerkt, was ist Buße doch für ein Gnadengeschenk Gottes? Und das können wir nur, weil Gott mit seinem Heiligen Geist intensiv auf uns einwirkt. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann wird er die Menschen von der Sünde überführen. Von selbst kommen wir nämlich gar nicht drauf. Wir schauen die anderen an und sind ganz stolz, wenn wir einen finden, der noch schlimmer dran ist wie wir. Aber wenn wir uns dann direkt Gott gegenübergestellt sehen und der Heilige Geist Raum bekommt, dann ist Buße. Und diese Buße, die ist beschrieben auch im Tag des Herrn und zwar schwerpunktmäßig für Israel. Das werden wir dann noch sehen. Das Dritte im Tag des Herrn ist dann Erneuerung und Wiederherstellung. Buße ist ja keine Dauerangelegenheit und die Hinkehr zu Gott führt ja in eine neue Richtung und der Tag des Herrn beinhaltet dann Erneuerung. Um das jetzt zu verdeutlichen, gehen wir jetzt mal in einen der alttestamentlichen Propheten und schauen beispielhaft an, was das jetzt beinhaltet. Und da möchte ich an einigen dieser Beispiele das verdeutlichen. Ich lese aus dem Propheten Sacharja von Kapitel 12 an, da ist dieser Tag des Herrn beschrieben. Übrigens in den Kapiteln 12 bis 14 steht das 15 Mal. Tag des Herrn, dieser Tag, jener Tag, an diesem Tag. Das finde ich so toll, habe ich alles dick unterstrichen. Und da steht, Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt, der die Grundmauern der Erde legt und der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Hier stellt sich Gott einmal noch in seiner ganzen großen Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart dar, der Schöpfer Himmels und der Erden. Interessant, der Dreiklang, Himmel, Erde, Mensch. Und das ist jeweils eine Steigerung. Den Himmel hat Gott durch ein Wort geschaffen. Die Erde hat er in 6 Tagen im Prozess geschaffen. Und den Geist des Menschen, ja, da hat Gott sich herabgebeugt, nachdem Gott in Handarbeit unseren Leib geschaffen hat. Da hat Gott seinen Geist eingeblasen. Und hier stellt sich Gott als solcher vor und er sagt, siehe, ich mache Jerusalem zur Taumelschale für alle Völker ringsrum. Und dann weiter, Vers 3. Und es wird geschehen an diesem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Israel ist ja das eigenartigste Volk der Erde. Beginnt mit Abraham, Fortsetzung mit Isaak, Jakob, mit seinen Söhnen, dieser ganzen Räuberbande. Und dann die weitere Geschichte, das ist ja auch nicht gerade so blond, blauäugig, ohne Fehl und Tadel, wie man so in Kitschromanen die Rittergestalten darstellt. Nein, das ist eine einzige Geschichte wahren Menschseins. Und eine Geschichte, wie Gott da hineinspricht und sagt zu Abraham, du hast dich mir zugewandt, du glaubst mir und deswegen mache ich Geschichte mit dir. Aber zunächst geht es mal unten durch. Ihr werdet 400 Jahre in Ägypten als Sklaven sein. Dann werde ich euch mit mächtiger Hand ausführen in das Land, das ich euch verheißen habe. Dann werde ich in eurer Mitte wohnen, im Tempel auf dem Zionsberg, Tempelberg, dann werde ich Geschichte mit euch machen für die ganze Welt, denn aus eurer Mitte soll der Messias, der Retter der ganzen Welt kommen. Das kurz gefasst, der Fahrplan Gottes für Israel. Aber die Geschichte geht menschlich weiter. Wenn wir die Geschichte Israels definieren wollen, dann brauchen wir nur das Buch der Richter lesen. Soll ich euch die Kurzfassung zeigen? Mit Gott, ohne Gott, mit Gott, ohne Gott, mit Gott, ohne Gott. Und ohne Gott, dann greift Gott ein im Gericht, führt sie zurück. Und mit Gott geht es zur Zeit gut, dann werden sie übermütig. Und so geht es weiter. Aber Gott ist treu. Und je weiter die Geschichte mit Israel voranschreitet, desto konsequenter wird das. Weil Israel nicht im Bund Gottes bleibt, zerfällt das Reich nach Salomo in 2 Teile. In Israel, 10 Stämme im Norden und Juda, 2,5 Stämme im Süden. Weil das Südreich Juda Gott auch nicht treu bleibt, führt Gott sie in die babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre. Er aber führt sie zurück in seinen Plan. Er lässt den Tempel wieder bauen, der zerstört worden ist von Nebukadnezar 586 vor Christus. Er sendet Jesus in ihre Mitte. Und nun, weil sie ihn ablehnen, erfahren sie das, wovon auch gesprochen wird. Ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker der Erde. Wissenschaftler haben sich die Mühe gemacht, das zu untersuchen. 121 Völker und eigene Staaten der Erde haben Juden unter ihrer Bevölkerung gehabt und haben sie noch. Dieses Volk 2000 Jahre ohne eigenes Land ist nicht assimiliert worden, sondern besteht noch ein einziger geschichtlicher Beweis, wofür es keine Erklärung gibt. Am Ende der Zeit aber wird Israel zurückkehren und in diesen Zeiten leben wir jetzt. Und wir sind aufgerufen, das wachsam zu verfolgen. Viele sind ja begeistert, was jetzt in Israel passiert, aber das ist nur das Vorspiel. Da kommen ja Leute begeistert zurück. Bruder Krüger, das Land blüht. Ja, sag ich, hast die kleinen schwarzen Wasserschläuche mit der Tröpfchenbewässerung gesehen? Israel ist da ja Weltmeister in der Hydrotechnik. Und dann kommen andere zurück. Oh, die Gerechtigkeit Gottes ist über dem Volk. Ich sage, was, du bist an die falsche Adresse gewesen. Tel Aviv ist die zweite Welthauptstadt der Gays, der Homosexuellen. Und er zerschreckt nicht. Jede israelische Soldatin hat im dreijährigen Wehrdienst per Gesetz das Recht auf 2 Abtreibungen. Das ist prozentual die höchste der Welt auf die Bevölkerung bezogen. Es ist das Vorspiel. Die Bedrängung wächst. Israel hat eine Kette von Kriegen hinter sich. 48, 49 Befreiungskriege nach Staatswerdung. 1956 Suezkrieg. 1967 Sechstagekrieg. 1972 Yom Kippur-Krieg. Ende der 80er Jahre Libanon-Krise und bis heute brodelt ständig. Ich hatte gestern schon ausgeführt, Iran hat über 100.000 Raketen im Libanon in den Bunkern der Hisbollah und 20.000 Raketen in den Bunkern unter Krankenhäusern, Kinderheimen oder anderen im Gazastreifen, sodass sie nicht angegriffen werden können. Die offizielle Erklärung ist, Israel muss von der Landkarte ausradiert werden. Und das ist das Ziel des Irans und damit zeichnet sich etwas ab von Norden, was dann einmündet in eine ganz große Schlacht. Und hier sagt der Prophet, ich werde alle Nationen der Erde gegen Israel sammeln. Wie immer die politischen Bemühungen ausgehen, alle Zwischenstufen, wo man Friede, Friede, Friede ist das Hauptthema, hat Sicherheit, 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 Bündnis. Das Verderben wird kommen, hat Paulus gesagt. Es wird für die meisten unerwartet dann kommen. Und hier sagt Gott, ich werde alle Nationen gegen Israel sammeln. Und ich werde Jerusalem zu einer Taumelschale machen. Taumelschale ist ein Ausdruck für die Trinkgewohnheiten der Antike, wo man nicht aus Henkelgläsern trank oder den Warburger Pilz und anderen, da hatte man Schalen. Das waren Rauschgetränke. Und das heißt es, wenn wir es profan übersetzen, Gott wird die Völker und die Politiker, die Machthaber geradezu besoffen machen in ihrem Bestreben, das Wirken Gottes in der Geschichte nicht zuzulassen mit Israel. Alle Völker. Was, alle? Ja, auch Deutschland, selbst nach dem Holocaust. Alle Völker. Aber Amerika ist doch christlich. Alle Völker. Auch England? Ja, selbst wenn einige behaupten, die Thronfolge geht zurück bis Salomo. Alle Völker. Das ist so erschreckend. Das ist so, ja, dass man sagt, das kann doch nicht sein. Gott sagt, ich mache es zur Taumelschale. Die werden sich wie besoffen benehmen und alle in die Richtung marschieren. Ich werde es zum Stemmstein machen. Antike Athleten haben damit trainiert. Ich habe einen Neffen, der hat einen Bodybuilding-Shop. Und als ich mal da war, da zeigte er mir sein neuestes Modell im Keller, da so eine Stützbank. Und dann sagte er, Onkel Richard, leg dich da mal hin. Na ja, gut, was macht man nicht für seine lieben Verwandten? Und dann hat er die Stifte aus den Handeln da rausgezogen, aus der Handelstange. Und da kam jetzt ein Gewicht runter, das konnte ich gar nicht mehr halten. Ihr müsst wissen, ich war 5 Jahre im Hamburger Hafen, da konnte ich noch einen Amboss wegtragen. Ganz so fit bin ich nicht mehr. Und damals war das auch nicht mehr so. Und dann merkte ich, die Stange kommt immer näher. Und dann hatte ich die Stange hier im Schulterbereich, da kann man es ja nicht mehr halten. Und dann bekam ich Atembeklemmung und sagte, Detlef, Detlef. Und er stand dabei und feixte sich ein, bis er gemerkt hat, dass die Gesichtsfarbe sich langsam ändert. Und dann hat er zugepackt und hat es wieder angehoben, die Stifte reingesteckt. Seitdem weiß ich, was diese Stelle bedeutet. Ich werde Jerusalem zum Stemmstein machen, den sie nicht halten können, der wird auf sie zurückfallen und wird sie erdrücken. Welch starke prophetische Sprache wird das sein? Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir, das ist diese Gerichtszeit von Harmagedon, wo ein Heer von 200 Millionen Soldaten, das entspricht tatsächlich im Ausdruck alle Völker, die werden ihre Abordnung schicken. Das ganze Land wird erobert werden. Jerusalem wird eingekesselt werden. Und Zacharja sagt in Kapitel 14, die Hälfte Jerusalems wird bereits eingenommen sein. Wenn ich das Ganze mir vorstelle, und ich bin immer dabei, dann Karten zu wälzen, Google Luftbild und geografische Dinge und so. Ich möchte das plastisch vor Augen haben, weil nur geschrieben, das reicht mir nicht. Und da sagt Gott, am Tag des Herrn, wenn dann alle Macht sich ballt gegen Gott und weil man gegen Gott nicht kämpfen kann, alle Gewalt sich auf Israel, dann wendet. Und wenn es dann hoffnungslos ist, Israel in eigener Kraft zerbrochen ist, dann wird Gott eingreifen. Dann wird er diese Heere verwirren. Wenn Gott das tut, dann stimmt die ganze Kommunikation überhaupt nicht. Das erleben die Russen ja jetzt schon im Ukraine-Krieg, dass sie mit ihrer Kommunikation nicht hinterherkommen, weil die Ukrainer das in Echtzeit von den Amerikanern per Satelliten und von den Engländern noch gefiltert und zubereitet bekommen. Das Ganze, das interessiert und beschäftigt mich ja. Und dann, wenn es schier aussichtslos ist, da heißt es, da werden schon die einfachen Leute in Gefangenschaft geführt werden. Das ist Tag des Herrn. Aber dann kommt noch etwas. Und da lesen wir in Zacharja 14, zwei Kapitel später, was das auch noch beinhaltet. Und da heißt es, siehe, es kommt der Tag des Herrn. Und dann heißt es, Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen die Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und dann Vers 9. Es wird ein Tag sein, da wird kein Licht, da werden Erdbeben sein, die Gestirne ziehen sich zusammen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann merkt man, boah. Aber mittendrin steht, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich spalten. Jetzt müssen wir zurück. Die Apostelgeschichte 1, Himmelfahrt Jesu. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, sagen die Engel, der wird wiederkommen, wie ihr das gesehen habt. Seinen Abreiseort, den wissen wir, aber hier sagt hier Zacharja, seinen Empfangsort, wenn er zurückkommt, auch klar, wenn seine Füße den Ölberg berühren, wird diese Erde geschüttelt werden, da wird alles knacken, krachen und zusammenbrechen. Und der Ölberg wird sich teilen. Es wird ein gewaltiges Tal entstehen zur Araba, zum Toten Meer hin. Und die Überlebenden werden fliehen. Und in dieser großen Schlacht wird Christus dann das gesamte Heer der Nationen vernichten. Soweit Tag des Herrn als Gericht. Aber dann haben wir den Bericht darüber. Und jetzt kommt der Tag der Buße. Oh, diese Stelle, die ergreift mein Herz. Und da steht dann in diesem Kapitel geschrieben, sie werden sehen, in den sie gestochen haben. Als Christus aus den Toten auferstand, da war keine tote Zelle mehr in seinem Leib. Er war auch vorher nicht Scheinleib, er war wirklich tot. Als er aufstand, keine tote Zelle. Und trotzdem, welche Merkmale trug er? An Händen und Füßen die Nägelmale, der Seite die Wunde, die der römische Legionär mit dem Speer gestoßen hatte und die Wunden des Dornenkranzes. Und Jesus konnte in Thomas sagen, komm her, leg deine Finger in meine Wunden, ich bin's wirklich. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Paulus sagt, dass Israel gegenüber eine Decke vorm Gesicht hängt. Die kennen weder die Schriften des Alten Testamentes noch den Herrn. Dann aber werden sie mit einem Mal erkennen, Jesus von Nazareth, der Messias. Und dann wird ein Geist der Buße ausgegossen über dieses Volk. Ich werde immer gefragt, was ist die größte Erweckung? Das wird hier sein. Ein Drittel, das überleben wird von den Juden, das sagt Zacharia an einer anderen Stelle. Zwei Drittel werden ums Leben kommen in diesen Gerichtszeiten. Aber dieses ein Drittel wird sich ein einziges Volk an einem ganzen einzigen Tag bekehren. Der Geist der Buße wird ausgegossen. Was das bedeutet? In der Hinkehr zu Gott. Und sie werden ihn als den Messias annehmen. Das ist die Dimension der Buße. Und Buße ist immer die Voraussetzung für Erneuerung. Und dann, und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst komme ich ins Predigen und das kann dann lange dauern. Aber ich will ja auch zum Zielpunkt kommen. Erst von der Buße ab kommt jetzt der dritte Bereich zum Greifen, die Erneuerung des Landes. Und da heißt es, wenn die Herzen erneuert sind, dann wird das Land erneuern, dann wird das Land blühen, dann wird die Wüste grün sein, dann werden die Kornfelder wogen, dann werden überall Wälder sein, dann wird das Grundnahrungsproblem gelöst sein und nicht nur für Israel, sondern in dem Reich Christi, des Millenniums, des tausigen Reiches, das symbolisiere ich nicht. Dafür steht fünfmal der Begriff tausend da. Und das ist so eine klare Zahl, die muss man nicht wegerklären. Dann folgt nach der Buße die Wiederherstellung. Dann für Israel im tausendjährigen Reich. Und das beschreiben alle Propheten im Alten Testament in diesen Zusammenhängen genau so und weisen darauf hin. Wir haben gesehen, der Tag des Herrn hat seine Bedeutung für alle Nationen. Im Gericht der Buße, die ist auch denen angeboten, und in der Erneuerung. Das Friedensreich wird dann erst sein. Wir haben gesehen, Tag des Herrn hat Bedeutung für Israel. Die hohe Berufung ist auch ihre hohe Verantwortung und darum die Gerichte über sie. Und das Endgericht hier mit Harmagedon im Tag des Herrn wird furchtbar sein. Aber dann wird der Geist der Buße ausgegossen im Hinschauen auf den Herrn und dann wird das Land erneuert. Ach, wenn wir Zeit hätten, wir müssen Hesekiel 37, 38 lesen. Wir müssen das ganze Buch Joel lesen. Wir müssen, wer weiß, wir werden eine ganze Woche, zwei Wochen, vier Wochen, Monate zu tun, um in all diese Dinge einzudringen, die da sind. So, und was hat es jetzt für uns Christen zu tun? Es gab noch kein Neues Testament. Paulus hatte das Alte Testament und das kannte er auswendig. Er war ein guter Pharisäer. Und im Übrigen hatte er ein Augenleiden, er konnte schlecht lesen. Deswegen hat er die Briefe diktiert und in einem Brief schreibt er, seht, mit welch großen Buchstaben ich unterschreibe. Das ist so typisch für Leute, die nicht gut sehen können. Und die Galater schreibt er, als ich bei euch war, hättet ihr die Augen ausgerissen und mir gegeben. Das macht nur Sinn, wenn Paulus da ein Problem hat. Das ist der Pfahl des Fleisches, so verstehe ich das. Das ist eine Stelle, die wird dann, wer weiß wie, überzogen ausgelegt, bis zum geht nicht mehr. Paulus zitiert also jetzt der Gemeinde gegenüber den Tag des Herrn. Und wir sehen das gleiche Prinzip. Gott ist ein gerechter Gott, er richtet die Sünde. Und Leute, wenn Gott das gemäß seiner Gerechtigkeit, wie er ist, an allen Menschen vollziehen würde, hätte keiner eine Chance. Da ist nicht einer, der gerecht ist. Wir werden alle gerichtet. Aber jetzt kommt das Großartige. Gott hat für die Menschen, die sich Jesus zuwenden, hat er dieses Gericht bereits in ihm vollzogen. Christus nahm das Gericht auf sich. Er wurde gestraft um unsertwillen. Und darum kann Gott gnädig sein und vergeben. Nicht, weil Gott kurzsichtig ist und durch die Finger schaut und 5 Grad sein lässt. Nein, er schaut auf Christus. Da ist die Schuld gerichtet und schaut auf uns in Gnade. Und es ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und damit beginnt Christsein mit Buße und Umkehr. Christsein beginnt nicht mit Taufschein und Konfessionsgebundenheit, damit die Kirchensteuer den richtigen Weg läuft. Christsein bedeutet auch nicht, Feiertage einzuhalten und ein halbwegs anständig bürgerliches Leben zu führen. Nein, Christsein beginnt mit einer klaren Bekehrung. Ihr seid alle so still. Stimmt das? Ach, einige haben es begriffen. Die übrigen sollten noch mal nachdenken. Und wenn sie zum Ergebnis kommen, das war mir nicht ganz klar, dann rate ich euch, schleunigst euch Christus zuzuwenden. Wenn du sagst, ja, ich habe gar nicht so den Durchblick, dann bitte Gott um seinen Geist der Buße und du wirst erleben, wie auf einmal die Dinge im Licht Gottes ganz anders werden. Ja, aber das ist doch niederdrückend. Ja, das ist es. Aber das bereinigt dann die Lage und dann merkt man, ich kann nichts tun. Und dann wendet man sich an den Retter. Wisst ihr, einen Schwimmer zu retten, als Rettungsschwimmer, das ist vergebliche Liebesmühe. Aber einen Ertrinkenden retten, das ist ganz notwendig, weil der weiß, ich saug sonst ab. Und deswegen, als Petrus predigt, und voll Heiligen Geistes bezeugt, Jesus ist der gesandte Retter. Da sagen die Menschen, was sollen wir tun? Und Petrus ist ganz kurz und knackig und sagt, tut Buße, bekehrt euch und lasst euch taufen zum Zeichen, dass ihr die Vergebung der Sünden angenommen habt. Geht's kürzer und klarer? Ich glaube nicht. Für Gemeinde und Volk Gottes ist Buße ein Geschenk und von Zeit zu Zeit immer wieder dran. Luther hat gesagt, das ist das tägliche Geschäft meines Christseins, dass ich all die Sachen, die ich als nicht richtig erkenne, immer wieder zu Gott bringe. Und führte dazu, dass er diesen eigenartigen Satz gesagt hat, Buße tun ist eine fröhliche Sache, weil man weiß, Gott ist ein gnädiger Gott. Und auf Buße hin folgt Erneuerung, wir erleben die Wiedergeburt, folgt Wiederherstellung, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wir dürfen hineintreten in ein Leben, das er in uns ist, Christus, und wir in ihm. Und dann schauen wir dem Tag des Herrn entgegen, wo er für seine Gemeinde kommt, die er entrücken wird aus all den Dingen, die dann kommen werden. Und über diese Dinge hat Paulus sehr klar, sehr deutlich geredet, obwohl er nur 3 Wochen da war. Die Wiederkunft Christi und die Hoffnung ist eine völlig unterbelichtete Wahrheit in der weltweiten Kirchenwelt und des Namens Christentum. Leider auch unter Freikirchen und auch anderen. Wir sollten wieder neu in diese Richtung gehen. Tag des Herrn. Merkt euch Gericht, Buße, Erneuerung. Für alle Völker, für Israel, auch für uns. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, du hast uns dein Wort gegeben und dieses Wort ist lebendig, weil du selbst, Christus, das ewige Wort bist. Und du bist Fleisch geworden, und hast die göttlichen Absichten mitten in unser Leben hineingetragen. Dafür danken wir dir. Wir wollen uns heute Morgen oder heute Mittag bewusst sein, dass du ein heiliger, gerechter Gott bist, vor dem niemand bestehen kann. Und dass deine Gerichte gerecht sind, auch im Hinblick auf eine Zukunft, vor der sich viele fürchten. Herr, aber dass angesichts dieser Dinge das Angebot der Umkehr, der Buße da ist und dass du deinen Geist wirken lässt und ausgießt, damit unser Herz sich ganz dir zuwendet. Und das tust du auch heute Morgen. Herr, und dann dürfen wir Erneuerung erleben. In der Wiedergeburt dürfen wir Erneuerung erleben in einem Leben in Christus. Ja, wir dürfen erleben, wie dieser Geist ausgegossen ist in unser Herzen und wir in diesem Geist Jesu Christi, in dem Heiligen Geist, leben, dienen, wirken und warten dürfen. Danke, danke, danke für dein Wort. Ich möchte noch kurz fragen, ist jemand da, der nicht klar weiß, dass er sich bekehrt hat? Dem möchte ich die Chance geben, das heute Morgen zu tun. Zu sagen, ja, ich will mich hinkehren zu Jesus. Mein Christsein, das ist so schief, ich schaffe überhaupt nichts. Willst du dich zu ihm hinkehren, damit der Geist der Buße die Tore öffnet zu einem neuen Leben mit Jesus Christus? Für wen darf ich da beten? Dann lass mal deine Hand heben und sagen, ja. Es geht nicht um das Heben der Hand, es geht, dass das innerlich geschieht. Und dann kann man dem Tag des Herrn entgegengehen. Lieber Herr, ich bitte dich jetzt für die Menschen, die diese Dinge bewegen. Lass sie es weiter bewegen und die den ersten Schritt tun. Schenk ihnen Gnade und einen Durchbruch in deine Realität der Erneuerung. Und insgesamt bete ich für diese Gemeinde, dass diese drei Kennzeichen ganz klar in der Umwelt werden. Klar bekehrt, hingebungsvoll dienen und brennend warten, Herr. Das lass Logo, Kennzeichen, Aushängeschild dieser Gemeinde im zunehmenden Maße werden. Danke dafür. Amen.